Hallo, wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich.
Brrr. Du hast ja schon wieder das Bürofenster heute Morgen offen gelassen.
Ja, aber nur auf Kipp. Und das auch mit voller Absicht. Ich kann diese abgestandene Luft einfach nicht haben.
Aber war ganz schön kalt, als ich hier angekommen bin. Immerhin haben wir dank unseren smarten Thermostaten nicht zum Fenster rausgeheizt.
Ja, seit wir die im Büro eingebaut haben, sind unsere Energiekosten übrigens um 10% gesunken.
Ich finde, das kann sich echt sehen lassen. Und wenn wir jetzt noch die neuen Fenster bekommen, lässt sich das noch weiter optimieren.
Und weil wir gerade beim Optimieren sind, das schließt auch gleich an unser heutiges Thema an. In dieser Folge geht es nämlich darum, wie man ein energieoptimiertes Wohnquartier baut.
Genau, und das ist ja ein etwas umfangreicheres Thema. Da spielen nämlich Planung, Bau und Gebäudetechnik genauso mit hinein wie Vernetzung und Infrastruktur, wo es dann um Strom und Wärme geht.
In unserem schönen Darmstadt entsteht ja ein neues Stadtquartier. Das wird neben anderen auch vom Bauverein, dem hier ansässigen kommunalen Immobilienunternehmen, gebaut.
Ja, und das Interessante ist daran, dass da sowohl neue Wohnhäuser mit bezahlbarem neuen Wohnraum gebaut, aber auch Altbestände zukunftsfest gemacht werden.
Und diese Neubauten werden als Effizienzhäuser gebaut, also noch genauer als Effizienzhaus 40. Und was das jetzt aber genau bedeutet und auch für was diese ominöse Zahl 40 steht, das erklären wir euch jetzt mal in einem kurzen Deep Dive. Energieeffizientes Bauen. Was ist ein Effizienzhaus? Beim energieeffizienten Bauen dreht sich alles um das Effizienzhaus. Ein Standard, der den Energiebedarf von Gebäuden bewertet. Aber was macht ein Effizienzhaus eigentlich aus? Es basiert auf zwei Hauptkriterien, dem Primärenergiebedarf und der Wärmedämmung der Gebäudehülle. Diese Werte zeigen, wie gut ein Haus Energie spart und Wärme hält. Die Effizienzhausstufe 40 und 55 sind dabei besonders relevant. Sie geben an, wie viel Prozent der Energie ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude benötigt. Ein Effizienzhaus 55 benötigt beispielsweise nur 55% der Primärenergie, die ein Gebäude nach den Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes, dem GEG, verbrauchen würde. Gleichzeitig ist die Wärmedämmung hier aber rund 30% besser. Wie erreicht man diesen Standard? Der Schlüssel liegt wie in so vielem in einer Kombination aus guter Dämmung, moderner Heiztechnik und cleverer Nutzung erneuerbarer Energien. Also Wärmepumpen, Solarenergie oder Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind typische Elemente eines Effizienzhauses. In der von Delta begleiteten Entwicklung des neuen Stadtquartiers stehen neben Energieeffizienz auch ressourcenschonendes Bauen im Vordergrund. Durch hohen Wärmeschutz, den Einsatz ressourcenschonender und kreislaufgerechter Materialien, einem intelligenten Energiemanagement und Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann der Energiebedarf massiv reduziert werden. Das Interessante daran ist ja, also für Technikbegeisterte wie mich, wie in solchen Projekten das ganze technische Zusammenspiel aussieht.
Das dachte ich mir, dass du das spannend findest.
Ja, also Technik-Nerds sparen uns einfach wahres Geld.
Dass du dann gleich wieder für noch mehr Technik ausgibst.
Ja, okay, das kann man jetzt tatsächlich nicht abstreiten. Aber okay, mal zurück zu unserem Thema. In diesem Neubaugebiet, das Delta auch begleitet hat, da kommen ja jetzt allein drei unterschiedliche Wärmesysteme zum Einsatz. Und zwar die Wärmepumpe, die Geothermie und die Nutzung von Abwärme.
Ja, und da hört die Vernetzung auch noch nicht auf. Es wurde nämlich auch gleich ein nachhaltiges Verkehrskonzept mitgeplant. Um uns das ganze Projekt nur noch besser erklären zu lassen, haben wir zwei Interviews durchgeführt. Und zwar mit Professor Hübler von der TU Darmstadt und Herrn Such vom Bauverein. Einen schönen guten Tag, Herr Such.
Einen schönen guten Tag.
Was macht das neue Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Cambrai-Fritsch-Kaserne und Jefferson-Siedlung denn so besonders?
Ja, wir haben hier ein neues Wohnquartier auf einer Konversionsfläche, das heißt auf einer ehemaligen Kaserne und einem Wohnquartier der Jefferson-Siedlung von den US-Amerikanern. Die alten Gebäude und die versiegelten Flächen werden fast komplett abgerissen. Im Zentrum des Quartiers bleiben 4 denkmalgeschützte Gebäude erhalten und die werden dann gewerblich genutzt überwiegend. Das komplette Quartier wird mit Infrastruktur, das heißt mit Straßen, mit dem ganzen Leitungsnetz für Wasser und Strom und Abwasser komplett neu aufgebaut Die Gebäude werden drumherum neu aufgebaut. Wir werden etwa 1400 Wohnungen erhalten für mehr als 3000 Menschen. Dann wird noch ein Bildungszentrum mitgebaut und Kindertagesstätten, also so, dass man da sich in dem Quartier richtig neu einrichten kann. Von den Wohnungen werden etwa 45% für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen gebaut. Mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde ein Energiekonzept vereinbart, das eine weitgehend treibhausgasneutrale Versorgung anstrebt. Grundlage dafür sind Neubauten, die als Effizienzhaus 40 gebaut und mit Solar- oder Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Wärme wird in einem größeren Bereich über ein Nahwärmenetz mit Kraft-Wärme-Kopplungen bereitgestellt und es kommen umfangreich Wärmepumpen und insbesondere ein kaltes Wärmenetz zum Einsatz.
Was darf man sich unter einem kalten Wärmenetz vorstellen?
Ein kaltes Netz oder ein kaltes Wärmenetz liefert die Temperatur, die aus der Erdwärme kommt oder aus den Wärmequellen, die da drin eingespeist werden. Also wir haben ein Erdwärmesondennetz mit im Quartier, das in einem Teil der Landschaftstreppe platziert wird. Dort wurden etwa 70 Erdwärmesonden gebaut, die 130 Meter tief ins Erdreich greifen. Und von dort wird die Wärme herausgezogen. Die Wärme bleibt aber auf dem Temperaturniveau von dem Erdreich. Das heißt, wir haben da ein Temperaturniveau von 10 bis 12 Grad etwa in dem Wärmenetz. Das reicht noch nicht aus zum Heizen. Wir brauchen dann in den Gebäuden noch Wärmepumpen, die die Wärme aus dem kalten Netz nutzen und die Wärme für Heizung und Warmwasser bereitstellen.
An dieser Stelle möchten wir jetzt auch gerne Herrn Hübler in unsere Gesprächsrunde bitten. Herr Hübler, würden Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Clemens Hübler. Ich bin Professor an der TU Darmstadt und beschäftige mich da relativ viel mit Energiethemen in einem weit gestreuten Bereich eigentlich. Einerseits mit Windenergie, andererseits aber auch mit Gebäudeenergie. Und darum soll es ja auch heute gehen, eher die bautechnische Energieseite.
Deutschland hinkt ja in der Wärmewende immer noch hinterher. In dem Projekt werden unter anderem Wärmepumpen eingesetzt. Zum Thema Wärmepumpen kursieren ja immer noch recht viele Mythen. Herr Hübler, eine Wärmepumpe ist doch technisch gesehen nicht sehr unterschiedlich von einem Kühlschrank, oder?
Ja, das kann man tatsächlich so sehen. Also natürlich ist es ein Unterschied und der primäre Unterschied ist, wie rum das Ganze funktioniert. Beim Kühlschrank sind sie daran interessiert, dass es kalt wird. Bei der Wärmepumpe interessiert sie die Kälte nicht, die ist draußen. Was wir haben wollen, ist die Wärme im Inneren. Aber ansonsten funktioniert es genauso. Sie haben allerdings einen großen Vorteil. Nämlich wie jedes technische Gerät produzieren wir auch so ein bisschen Abwärme. Sie kennen das zum Beispiel von Ihrem Computer, der wird warm, wenn Sie den betreiben. Beim Kühlschrank ist das jetzt doof, wenn der warm wird. Denn sie wollen ja eigentlich Kälte haben. Bei der Wärmepumpe ist uns das völlig egal. Denn wenn wir Abwärme haben, wird einfach unser Haus ein bisschen wärmer. Und das wollen wir ja sowieso.
Ja, und von vielen wird ja die Wärmepumpe immer noch als zu teuer oder aufwendig argwöhnisch beäugt. Wie stellt sich denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis konkret dar?
Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Denn wir haben da zwei Aspekte, die gegeneinander spielen. Das eine ist die Investition, die wir am Anfang tätigen. Also sie wollen eine neue Wärmepumpe kaufen und die kostet natürlich Geld. Das zweite ist der Betrieb. Und im Betrieb ist es so, dass wir die Wärme selbst gar nicht erzeugen müssen. Das hatte ich Ihnen gerade schon gesagt, sondern wir müssen nur die Wärme von draußen nach drinnen holen. Und das macht die Wärmepumpe. Dafür müssen wir ein bisschen Energie reinstecken, aber eben nur ein bisschen, nämlich ungefähr ein Viertel. Das heißt, wir stecken zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom in die Wärmepumpe rein und kriegen am Ende ungefähr 4 Kilowattstunden Wärme raus. Das heißt, die Umwelt schenkt uns quasi 3 Kilowattstunden zum Nulltarif. Und das macht das Ganze natürlich effizient und nachher auch kostengünstig. Ob es sich insgesamt rechnet, das kommt dann darauf an, wie günstig der Strom gerade ist. Haben Sie eine PV-Anlage auf dem Dach und produzieren den Strom selbst, ist das natürlich sehr günstig. Ist allerdings der Strompreis bei Ihnen zu Hause sehr hoch und der Gaspreis sehr niedrig, dann kann es durchaus auch nochmal sinnvoll sein, Ihre Gasthermen vielleicht noch ein paar Jahre länger zu betreiben.
Danke für diese Erklärungen. Herr Such sprach ja vorhin ein Erdsondenfeld an. Darüber würden wir gerne noch etwas mehr erfahren. Wie funktioniert denn so ein Erdsondenfeld und welche Vorteile bietet diese Technologie für die Wärmeversorgung?
An sich ist das gar nicht so viel anders als so eine Luftwärmepumpe. Bei der im Erdwärmesondenfeld machen sie eigentlich genau das Gleiche, nur dass sie nicht nach draußen gehen, wo es 0 Grad sind, sondern sie bohren in den Boden rein und legen dann dort ein Rohr rein, durch das eine Flüssigkeit läuft. Und wenn sie jetzt mal ein paar Meter in den Boden reinbohren, dann werden sie relativ schnell feststellen, da ist es nicht mehr 0 Grad. Selbst wenn es draußen friert, der Boden oben ist gefroren, aber spätestens in 1-2 Meter Tiefen ist es eigentlich nicht mehr gefroren. Je weiter sie nach unten gehen, desto wärmer wird es, auf jeden Fall im Winter. Und dementsprechend haben sie weniger dieses Problem, dass die Temperatur, von der sie kommen, sehr niedrig ist. Klar, es funktioniert auch von 0 Grad, aber wenn sie unten im Boden vielleicht dann schon 10-12 Grad haben, dann funktioniert das Ganze noch besser. Und dann haben sie tatsächlich dieses, was ich vorhin gesagt habe, sie müssen nur ungefähr ein Viertel reinstecken. Vielleicht reduzieren sie das sogar darauf, dass sie dann nur noch ein Fünftel reinstecken müssen an Energie.
Da hätte ich dann auch noch eine ergänzende Frage an Herrn Such. Auch die Abwärmenutzung aus Gewerbe- und Gebäudekühlung spielt ja für die Energieversorgung des Quartiers eine gewichtige Rolle, oder?
Ja, das ist richtig. Dadurch, dass wir ein so niedriges Temperaturniveau in dem kalten Netz haben, fällt es relativ leicht, die Abwärme zum Beispiel hier von dem Nahversorger mit einzubinden. Ein Supermarkt, der hat Kühlanlagen für die Lebensmittel, die gekühlt werden. Und das ist wie bei einem Kühlschrank. Die Wärme, die aus diesen Kühlanlagen herausgezogen wird, die muss irgendwo hingebracht werden. Und anstelle die jetzt über Ventilatoren in die Außenluft rauszublasen, wird diese Wärme in das kalte Netz mit eingebunden und nutzbar gemacht.
Nun eine Frage zu den baulichen Aspekten dieser Siedlung. Hier gibt es ja auch einige interessante Neuheiten. Werden die Rückbau- und Recyclingpotenziale schon in der Bauplanung berücksichtigt?
Ja, das ist richtig. Die Bauverein AG baut einen Großteil ihrer Gebäude in einer hybriden Bauweise. Dabei wird der Kern des Gebäudes in einer Stahlbetonkonstruktion errichtet und die Außenwände werden in einer Holzständerkonstruktion errichtet. So eine Holzständerkonstruktion ist hochwärmegedämmt und spart schon eine ganze Menge an Energie und Treibhausgasemissionen ein. Und das nicht nur im Betrieb, im späteren, sondern auch schon bei der Herstellung der Bauteile. Und insbesondere bei diesen Holzbauteilen schauen wir uns an, wie diese so gebaut werden können, dass wir später, hoffentlich nach einer möglichst langen Lebensdauer, diese Bauteile dann auch wieder ausbauen und wiederverwenden können. Ob das als ganze Bauteile sind oder ob es Teile dieser Bauteile sind. Wichtig dabei ist, dass man versucht, die unterschiedlichen Materialien gut trennen zu können, dass man sie auch wieder einzeln wiederverwerten kann.
In dem Projekt gibt es ja auch ein innovatives Mieterstrommodell. Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, auf den Dächern der Gebäude sind Photovoltaikanlagen gebaut, die Strom erzeugen. Und unser örtlicher Stromversorger als Partner verwendet diesen Strom, um ihn den Mietern als Mieterstrom anzubieten. Das heißt, der Stromversorger ist der Lieferant für den gesamten Strom eines Stromkunden, also von unseren Mietern. Ein Teil des Stroms, der hier genutzt wird, kommt aus der Photovoltaik, also aus der Solarenergie. Und das, was nicht von der Photovoltaik kommt, das liefert der Energieversorger aus dem Stromnetz, aus anderen Quellen. Und für den Mieterstrom gibt es dann besondere Zuschüsse vom Staat, sodass ein etwas günstigerer Preis als an anderer Stelle erzielt werden kann.
Also man erkennt schon, hier spielen eine ganze Reihe von erneuerbaren Technologien zusammen. Herr Hübler, welche kommen denn in diesem System noch zum Einsatz?
Ja, wir haben ja schon über mehrere Technologien gesprochen. Wir haben schon über Wärmepumpen gesprochen. Wir haben schon über Erdsondenfelder gesprochen. Deshalb möchte ich hier jetzt mal auf ein weiteres eingehen, nämlich auf die PVT-Module. Sie alle kennen vermutlich PV-Module, also Photovoltaik. Was heißt das? Naja, da wird Sonnenenergie genommen, um dann Strom daraus zu produzieren. Beim PVT kommt jetzt quasi dieses T noch dahinter und das heißt thermisch. Was heißt das nun? Das heißt eigentlich nichts anderes, als wir nehmen ein klassisches PV-Modul und lassen da noch eine Flüssigkeit durchfließen. Und Sie können sich das jetzt vorstellen, wenn eine Flüssigkeit da durchfließt und die Sonne da drauf scheint, dann wird diese Flüssigkeit warm. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, diese warme Flüssigkeit können Sie nutzen für Ihre Wärmepumpe. anstatt deiner Luftwärmepumpe oder anstatt des Wassers aus der Geothermie. Also sie haben da sozusagen eine zusätzliche Wärmequelle. Das zweite ist, sie kühlen ihre PV-Anlage. Das ist nämlich tatsächlich so, dass eine PV-Anlage, wenn sie heiß wird, ein bisschen ineffizienter wird. Wenn sie jetzt allerdings da Flüssigkeit durchfließen lassen, naja, dann wird das kühler und sie können tatsächlich noch ein bisschen mehr Strom damit produzieren. Ein Nachteil davon ist jetzt allerdings, meist passiert das Ganze im Sommer. Können sich vorstellen, die Sonne ist im Sommer deutlich stärker. Das heißt, diese zusätzlichen Strom und diese zusätzliche Sonne oder Wärme haben sie im Sommer. Im Sommer brauchen sie ihre Wärmepumpe allerdings deutlich weniger. Also was machen wir damit? Beim Strom kein Problem. Sie werden auch im Sommer Fernsehen gucken wollen, was auch immer. Das heißt, den Strom können die Mieter direkt nutzen oder sie speisen ihn zurück ins Netz ein. Was machen sie mit der Wärme? Und da kommt das Zusammenspiel der Technologien zusammen, denn sie nehmen die Wärme und bringen die zurück ins Erdwärmesondenfeld. Normalerweise ziehen sie aus dem Erdwärmesondenfeld Energie raus, weil sie das ja nutzen wollen, um ihr Haus zu wärmen. Sie können allerdings auch Energie reingeben und das hilft ihnen dann, um im nächsten Winter etwas effizienter wieder das Erdwärmesondenfeld zu benutzen.
Das heißt, man speichert die Wärme in der Erde?
Genau. Sie nehmen die Wärme, die sie eh übrig haben, und speichern die quasi in der Erde.
Und die verflüchtigt sich nicht über die Zeit?
Ein bisschen verflüchtigt sich die natürlich. Aber es ist ein relativ träges System, so wie das insgesamt auch ja abkühlt. Das könnten Sie jetzt ja auch sagen, das dürfte ja gar nicht abkühlen, weil da kommt ja von außen kommt ja wieder Wärme dazu. Ja, das passiert. Aber Sie können tatsächlich, wenn Sie da ein bisschen Wärme reinstecken, diesen Effekt, dass das ein bisschen auskühlt in der Erde, den können Sie ja teilweise wieder umkehren.
Darüber hinaus wurde ja auch für das Quartier ein eigenes Verkehrskonzept entwickelt. Herr Such, wie wurde dieses Konzept an die Anforderungen der neuen Mobilität angepasst?
Ja, wir erhalten hier ein autoarmes Wohnquartier. Das heißt, die Anzahl der Autos, die dort untergebracht werden sollen, wird deutlich reduziert. Das ist im Nachbarquartier Lincoln auch schon realisiert worden. Und dann werden die Stellplätze für die PKWs in Quartiersgaragen organisiert. Also im ganzen Quartier werden wir 3 Quartiersgaragen erhalten, sodass auf den Grundstücken nur noch ein sehr geringer Anteil von Autos untergebracht wird. Bei dem Straßenraum versucht man natürlich auch, möglichst wenig PKWs im freien Bereich stehen zu haben, damit die Qualität des Straßenraums aufgewertet wird. Und es gibt zukünftig eine Straßenbahnlinie, die quer durch das Quartier geführt wird und damit also eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Und die Straßenbahnlinie wird dann auch 2 Straßenbahnlinien verbinden, die bisher getrennt voneinander lagen. Also da wird dann auch insgesamt das Nahverkehrsnetz verbessert in Darmstadt.
Und in der Zusammenarbeit mit Delta und diesem Bauprojekt, was können Sie bauvereinsseitig daraus mitnehmen?
Also sicherlich nehmen wir von der TU Darmstadt einige Aspekte mit durch die wissenschaftliche Sichtweise auf die verschiedenen Komponenten und Systeme. Die TU Darmstadt hat uns unterstützt bei der Dimensionierung von den verschiedenen Systemen. Natürlich haben wir dafür auch unsere Planungsbüros, die eine entsprechende Planung dafür vorlegen müssen. Aber mit zum Beispiel Simulationen von der TU Darmstadt konnten hier einige Aspekte noch verfeinert werden. Es ist natürlich so, dass wir jetzt erst noch in der Fertigstellung der Gebäude uns befinden. Und das Spannende wird sein, wenn die Systeme in Betrieb sind, was wir dann da noch rausziehen können. Also da wird, glaube ich, die Auswertung, die Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt noch richtig spannend werden.
Und dann noch eine abschließende Frage an Herrn Hübler. Herr Hübler, welche neuen Geschäftsmodelle sehen Sie durch die Kopplung von Wärme, Strom und Verkehrssektor? Und wie könnten diese skaliert und auf andere neue oder bestehende Wohngebiete angewandt werden?
Sie sprechen neue Geschäftsmodelle an. Dafür möchte ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Nämlich, was machen wir überhaupt in Delta? Also in dem Projekt Delta geht es darum, dass es Technologien, die es grundsätzlich schon ganz gut gibt. Also zum Beispiel die PVT-Module, die ich angesprochen habe, die gibt es schon. Allerdings werden sie normalerweise im Wohnungsbau nicht eingesetzt. Das heißt, sie sind noch nicht etabliert. Und wir wollen dahin gehen, sie zu etablieren. Und bei dieser Etablierung fällt einerseits auf, was kann man da für Geschäftsmodelle draus machen? Also kann ich beispielsweise irgendwo Strom verkaufen, den ich gewinne? Das andere ist, es fällt auf, dass das manchmal gar nicht so einfach funktioniert, dass wir dort regulatorische Hemmnisse haben, dass uns quasi die aktuellen Regelungen im Weg sind, um das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Und dafür möchte ich Ihnen hier ein Beispiel geben, nämlich wieder das PVT-Modul. Das PVT-Modul ist eigentlich dafür da, dass es warm in den Häusern wird. Also da gibt es einen Betreiber, der sich darum kümmert, dass Ihr Haus warm ist. Und das kann er mit dem PVT-Modul machen, denn daraus kommt ja Wärme und daraus kommt Strom und das kommt in die Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe macht Ihr Haus warm. Jetzt produziert dieses Modul aber auch Strom im Sommer, wenn Sie die Wärmepumpe eigentlich gar nicht brauchen. Also was macht der Betreiber jetzt mit dem Strom? Eigentlich könnte er den ja an Sie verkaufen, damit Sie Ihren Strom zu Hause nutzen. Das wäre so eine schöne lokale Stromproduktion. Das ist auch eigentlich angedacht, das ist dann der sogenannte Mieterstrom. Bei PV-Modulen funktioniert das auch wunderbar. Bei PVT-Modulen funktioniert das leider nicht. Da hat uns mal wieder die Regulatorik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir können ihn nicht direkt verkaufen. Sondern das, was passiert ist, der Betreiber von Ihrem Wärme, also der Wärmebetreiber, verkauft den Strom aus seinen PVT-Modulen ans Netz, der speist es ins Netz ein. Und aus dem Netz kommt dann wieder Strom zurück, den die Mieter kaufen. Eigentlich ein bisschen unsinnig. Deshalb zeigen wir hier auf, so sollte es nicht sein und versuchen quasi mit diesem Projekt zu zeigen, wo soll es denn hingehen mit der Regulatorik, damit das in Zukunft eben, wenn wir das flächendeckend machen, wenn wir es skalieren, auf andere Gebiete erweitern, wie es denn dann besser sein könnte.
Ich möchte mich sehr herzlich für diesen Einblick bedanken. Es gibt also offensichtlich mehr regulatorische als technische Hürden zu nehmen, höre ich daraus. Aber es ist jedenfalls sehr beeindruckend, was technisch alles so möglich ist.
Ja, das finde ich auch. Und das sogar direkt vor unserer Haustür.
Und was ich in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig finde, was wir heute in nachhaltigen Quartieren entwickeln, wird den Alltag kommender Generationen prägen.
Das hast du schön gesagt. Wir danken an dieser Stelle nochmals herzlich unseren heutigen Interviewpartnern und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Auf Wiederhören und vielen Dank.